die Presse.
Der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte hat diese Woche einen dramaturgischen Höhepunkt erreicht. Und zwar mit der Aussage von Thomas Schmidt, ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und bekannt aus diversen Affären und Chats. Wir erinnern uns. Er ist ja mittlerweile Kronzeuge und hat diese Woche am Montag und Dienstag Rede und Antwort gestanden und August Wöginger schwer belastet. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. In dieser Folge habe ich mit meiner Kollegin Helen Jankowski aus dem Innenpolitikressort der Presse gesprochen. Sie hat den Prozess bisher aus nächster Nähe, nämlich direkt aus dem Verhandlungssaal, mitverfolgt und mit mir über die politischen, rechtlichen und verwaltungstechnischen Aspekte dieses Prozesses gesprochen. Hallo Helen.
Hallo Christine.
Helen, rollen wir das Ganze vielleicht einmal von hinten auf. Also ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der muss sich gemeinsam mit zwei Finanzbeamten wegen Postenschacher vor Gericht behaupten. Genauer lautet da die Anklage auf Anstimmung zum Amtsmissbrauch. Er soll einen Parteikollegen und ÖVP-Bürgermeister zum Leitungsposten des Finanzamts Braunau verholfen haben. Und besprochen wurde dieser ganze Causa schon einmal ausführlich, auch vor Gericht. Und eine Diversion ist damals, also eine Lösung ohne Schuldspruch, aber dafür mit Bußgeld, die ist damals nachträglich gekippt worden. Warum eigentlich?
Ja, es stimmt, die Causa wurde schon einmal verhandelt. Allerdings muss ich jetzt sagen, so ausführlich war das damals halt doch nicht. Tatsächlich war es so, das war damals im Oktober, hat der Prozess eigentlich nur wenige Stunden gedauert. Die Angeklagten sind da gar nicht wirklich zu Wort gekommen. Es wurde auch kein einziger Zeuge, keine einzige Zeugin gehört. Vielmehr war es so, dass die Angeklagten zum Prozessauftakt eine sogenannte Verantwortungsübernahme mitgebracht haben und die dem Gericht übergeben haben. Und die sagten da sinngemäß drinnen, dass ihnen die vorgeworfenen Delikte bewusst sind und dass sie dafür eben die Verantwortung übernehmen. Und daraufhin hat sich das Gericht, das ist eine vorsitzende Richterin und ein Schöffensenat, zur Beratung zurückgezogen und ihnen danach eine Diversion angeboten, die sie dann auch angenommen haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also die Oberstaatsanwälte, die da auch im Gericht waren, haben dem auch zugestimmt. Und eigentlich haben wir dann alle mehr oder weniger gedacht, so die Sache ist jetzt erledigt, die Dinge nehmen ihren Lauf, die Geldbußen werden bezahlt und dann bekommt das alles Rechtskraft. So kam es dann aber nicht. Tatsächlich hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dann eine Weisung erteilt. Und zwar lautete die, man möge jetzt bitte da ein Rechtsmittel einlegen. So geschah es dann auch und der Fall ist daraufhin dann vor das Oberlandesgericht Linz gekommen, vor einen Dreiersenat und der hat dann entschieden, dass die Diversion jetzt eigentlich gar nicht zulässig war in dem Fall, weil in Zusammenhang mit Amtsmissbrauch gibt es da so, ich sage mal, Sonderbestimmungen. Das heißt, nur bei, das nennt sich atypisch leichten Fällen, ist das dann zulässig und wenn eben wirklich nur eine geringfügige Schädigung an Rechten stattgefunden hat oder sozusagen fast unbedeutende Schäden entstanden sind. Und da hat dieser Dreier-Senat jetzt aber eben gesagt, nein, das war in dem Fall nicht so und deswegen ist die Diversion nicht in Ordnung, die steht hier nicht im Raum und es ging zurück an den Staat. Das heißt, das Erstgericht, also eben das Landesgericht Linz, muss jetzt neuerlich verhandeln, jetzt eben mit Angeklagten, Einvernahmen und eben auch Zeugen Einvernahmen. Und was jetzt auch noch ein Unterschied ist, eine Diversion ist jetzt nicht mehr am Tisch. Es gibt dann am Ende nur mehr einen Schuldspruch oder einen Freispruch.
Und dieses Urteil, dass eine Diversion in diesem Fall nicht möglich sein kann, bedeutet das nicht automatisch schon, dass eigentlich tatsächlich etwas passiert sein muss?
Es heißt zumindest, dass es den Anschein gibt, dass da etwas passiert ist, was wirklich aufklärungsbedürftig ist. Das heißt, die drei Angeklagten haben ja schon gesagt, ja, ihnen tut leid, was passiert ist und sie übernehmen dafür die Verantwortung. Es ist damals nicht alles wirklich gut gelaufen. August Wöginger hat damals im Oktober gesagt, na ja, es tut ihm wirklich leid, was da passiert ist. Er hätte nicht gedacht, dass einfach nur, weil er jetzt Unterlagen weitergibt, dass das solche Ausmaße annimmt und es sei damals vielleicht eben auch ein anderes Politikverständnis, so hat er es genannt, bei ihm vordringlich gewesen, weil wir müssen uns ja erinnern, das ist ja alles schon Jahre zurückliegend, also das war rund um den Jahreswechsel 2016 auf 2017. Was man aber auch sagen muss, eine Diversion oder eine Verantwortungsübernahme ist jetzt kein Geständnis. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, quasi verurteilt mich bitte, sondern man sagt eben, ja, man übernimmt die Verantwortung für etwas, das passiert ist und ja.
Mhm. Jetzt gibt es also doch einen längeren Prozess mit der gleichen Richterin und vielen Verhandlungstagen, auch über Wochen hinweg. Viele Zeugen, die Aussagen, darunter auch sehr prominente. Bevor wir da uns genauer anschauen, um was es geht, wie beobachtest du denn immer die Stimmung vor Ort? Du berichtest ja aus dem Gerichtssaal heraus. Was für Eindrücke hast du bis jetzt von den Verhandlungstagen mitnehmen können?
Ja, genau. Also Prozessauftakt von dieser Neuauflage quasi war jetzt am 11. Februar. Jetzt auch im März haben wir schon verhandelt. Und ich kann sagen, der Gerichtssaal, der ist immer sehr, sehr voll. Es gibt sehr viele Fotografen und Kameraleute, die vor den Türen draußen, also sowohl vor den Gerichtssaaltüren, aber auch vor den Gerichtsgebäudetüren stehen und, ich nenne es jetzt mal lauern, meine das aber nicht böse, halt versuchen, ein Foto von August Wöginger oder jetzt gestern zum Beispiel eben auch von Thomas Schmidt zu erlangen. Und sind da also schon sehr präsent, nützen auch jede Gelegenheit, um da irgendwie die Richterbank zu filmen. Es gibt aber eben auch sehr viele Schaulustige, die ich jetzt zumindest so, was ich bisher aufschnappen konnte, aus dem Raum Linz und Umgebung verorten würde. Die dürften die einzelnen Protagonisten oder einige davon mit Sicherheit kennen und man hört dann in so kurzen Prozesspausen immer so, ich nenne es jetzt mal und meine das eben auch nicht böse, so Hobbyanalytisches, so wie ist das jetzt zu bewerten, wie ist das zu sehen, wer kommt da jetzt aller noch? Also es ist schon ein Prozess, würde ich meinen, der jedenfalls in Linz schon für Aufsehen sorgt und wo man halt auch sagt, na, das gehört jetzt wirklich aufgeklärt und die Leute, die da kommen, die saßen so wie ich jetzt wirklich immer dabei. Also die haben schon ihre Stammplätze.
Also großes regionales Interesse kann man ja auch nachvollziehen. Schauen wir uns das Ganze mal inhaltlicher an. Also Christa Schaaf, jene Person, die bei diesem vermeintlichen Postenschacher übergangen worden ist, die war vergangene Woche Zeugin. Welchen Eindruck hat ihre Aussage hinterlassen?
Genau, also sie war die erste Zeugin, die gehört worden ist und vielleicht ganz kurz zu ihr als Person. Sie war jahrzehntelang Finanzbeamtin. Sie ist mittlerweile 70 Jahre alt, sie ist mittlerweile in Pension und sie hatte das Finanzamt Braunau-Ried-Scherding, um das es jetzt eben geht, Monate hinweg interimistisch geführt, bevor dieser Vorstandsposten vergeben worden ist. Und sie hat vor Gericht das eben auch klar gemacht, dass sie die Arbeit dort wirklich geliebt hat. Man muss sich vorstellen, das war ein paar Jahre, bevor sie in Pension gegangen wäre. Also so die letzten 3 Jahre mehr oder weniger hätte sie das dann gehabt. Und sie hat auch gesagt, ja, sie hat damals, als sie interimistische Leiterin war, zwar 200% gearbeitet, weil sie in ihrer eigentlichen Fachposition ja auch noch tätig war, aber sie hat das eben sehr geliebt, auch jetzt ein bisschen mehr Mitarbeiter- oder Personalverantwortung zu haben. Sie hat dann aber gemeint, sie hätte ein Mitarbeitergespräch gehabt und da hätte sie so zwischen den Zeilen schon herausgelesen, dass es nicht erwünscht ist, dass sie sich bewirbt oder zumindest, dass sie es wird. Und das habe ihr dann so ein bisschen ein schlechtes Gefühl gegeben. Sie hat sich dann aber trotzdem beworben, ist dann auch zu diesem Kandidaten-Hearing hingefahren, hat eine Präsentation gemacht und hat, und da gehen jetzt die Aussagen auseinander, ihrer Meinung nach alles erfüllt, was gefordert war. Sie hat gemeint, ihre Präsentation war eigentlich perfekt. Sie hat sicher nicht irgendwie eine zittrige Stimme gehabt. Sie hat eigentlich alles beantworten können. Und da wird es jetzt recht spannend, weil der Vorsitzende der Kommission, der ist mittlerweile der Erstangeklagte und ein weiteres Kommissionsmitglied, mittlerweile der Zweitangeklagte, sagen, naja, ganz so war es jetzt nicht. Sie konnte jetzt nicht wirklich überzeugen. Der Vorsitzende, also der Erstangeklagte, hat auch gemeint, naja, nein, er hat da ein paar Mal was nachgefragt und sie hat da einfach keine gescheite Antwort geben können. Außerdem hat sie Papiere mitgehabt, also ihre Folien sozusagen ausgedruckt und die waren zerknittert. Und also das war ein katastrophales Hearing, waren seine Worte. Und deswegen sei sie dann nur auf Platz 6 von insgesamt 7 Kandidaten gereiht worden. Und der Kandidat, der es dann letztlich geworden ist, der Bürgermeister Michael L., der hat halt eben einfach überzeugt. Und deswegen ist er auf Platz 1 gekommen. Christa Scharf sagt jetzt, nein, das stimmt so nicht. Gerade dieser Vorsitzende, der habe sie einfach hinausprüfen wollen. Der war sehr, sehr forsch. Das habe sie dann halt schon auch ein bisschen nervös gemacht und aus dem Konzept gebracht. Und deswegen sei das alles so gekommen.
Jetzt ist Christa Scharf mit dieser Sache vor die Gleichbehandlungskommission gezogen. Das war im Jahr 2018. Und sie hat dann in dieser Causa Recht bekommen. Bedeutet das nicht, dass jetzt diese unterschiedlichen Aussagen darüber nicht eh schon hinlänglich sind?
Naja, man muss aufpassen, was jetzt genau verhandelt wird vor Gericht. Also vor Gericht geht es jetzt ja um Amtsmissbrauch beziehungsweise Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und bei ihr, sie hat sich als Privatbeteiligte angeschlossen, geht es dann natürlich dann auch um die Frage, ob sie jetzt eben da die Leidtragende gewesen ist. Es ist jetzt so, dass die Bundesgleichbehandlungskommission, die sitzt im Bundeskanzleramt und ja, die hat eine Entscheidung getroffen, also die hat festgehalten, dass Scharf aufgrund ihrer Weltanschauung, ihres Alters und ihres Geschlechts am beruflichen Aufstieg gehindert worden ist. Das ist jetzt aber kein de facto Gerichtsurteil, aber natürlich, das wird beachtet und das wird von der Richterin auch angesprochen und thematisiert. Und ja, es gab dann eben auch noch das Bundesverwaltungsgericht, das war 2021 am Zug und auch da hat es die Feststellung gegeben, dass es eine Übergehung gegeben hat. Also, und da gibt's aber eben auch schon einen rechtskräftig abgeschlossenen Fall. Das heißt, ihr wurde ein Schadenersatz zuerkannt, das waren 5.000 Euro, und der wurde auch schon bezahlt von der Republik Österreich. Die Republik Österreich ist jetzt auch als Privatbeteiligte dem Prozess angeschlossen und das ist aber eigentlich erledigt.
Mindestens genauso interessant jetzt diese Woche die Aussage von Thomas Schmidt, der sehr viel zu erzählen hat anscheinend, weil seine Aussage gleich einmal sich verlängert hat um einen Tag. Fangen wir einmal damit an, was genau seine Rolle jetzt in dieser ganzen Causa war.
Vielleicht hake ich noch ein bisschen früher ein, wenn es in Ordnung ist für dich, weil Thomas Schmidt, ja, der wird jetzt 2 Tage lang befragt, beziehungsweise 1,5 Tage lang. Aber man muss jetzt sagen, es liegt nicht nur an ihm, dass das jetzt so der Fall ist. Tatsächlich liegt es zu einem sehr großen Teil am Verteidiger vom August Böginger. Der hat nämlich gestern gleich zum Verhandlungsbeginn mehrere Anträge eingebracht. Der erste Antrag war, dass er sich gewünscht oder darum gebeten hat, also eben beantragt hat, dass die Verhandlung per Bild und Audio aufgenommen wird, weil er sagt, ja, das ist wichtig, man braucht da wirklich ein ganz, ganz exaktes Protokoll, weil es kommt eben auf jedes Wort bei gewissen Belangen an. Und der Schöffensenat hat sich dann daraufhin zurückgezogen, sehr, sehr lange, also ist jetzt auch ein bisschen gemein, sehr, sehr lange, aber eine gute Dreiviertelstunde, und hat darüber beraten und hat das dann letztlich abgelehnt. Und daraufhin hat der Verteidiger noch einen Antrag eingebracht und gesagt, naja gut, okay, dann möchte ich jetzt zumindest privat aufnehmen. Das heißt, er möchte gerne ein Diktiergerät mitlaufen lassen, damit er für sich privat das alles protokollieren kann. Daraufhin hat sich der Senat dann nochmal zurück, also das Schöffengericht dann nochmal zurückgezogen und wieder abgelehnt. Und dann kam noch ein dritter Antrag, nämlich, dass er dann darum bittet, dass seinem Mandanten jetzt einfach alles vorgetragen wird, was bisher gehört wurde, weil es nämlich so ist, es gibt ja 3 Angeklagte und die wurden getrennt voneinander einvernommen. Das heißt, Böginger, der Drittangeklagte ist, hat nicht gehört, was der Erst- und der Zweitangeklagte gesagt haben. Und es hat zwar eine Zusammenfassung gegeben, aber die sei zu kurz gewesen, sagt der Verteidiger, deswegen sei das nicht genug. Auch darüber wurde dann beraten, auch das wurde dann abgelehnt. Und erst dann konnte Thomas Schmidt tatsächlich aussagen. Alles in allem hat das 3 Stunden gedauert. Thomas Schmidt war gestern schon sehr früh im Gericht, weil er ja wahrscheinlich nicht so gerne fotografiert werden wollte. Saß dann ziemlich lange im Kammerl. Es ist wirklich ein Kammerl, gleich neben dem Gerichtssaal, und musste halt einfach warten über warten. Und deswegen hat sich das dann auch alles so gezogen. So, und was ist jetzt seine Rolle? Also Thomas Schmidt, den Namen kennen wir mittlerweile ja schon. Er ist mittlerweile Kronzeuge der WKStA, so eben auch in diesem Fall. Und seine Rolle ist die, dass es ja diesen Dreh- und Angelpunkt der Causa gibt, wer wurde jetzt aus welchem Grund Vorstand von diesem Finanzamt. Und dieser Bürgermeister, der das geworden ist, der hat sich damals an den August Böginger gewandt. Das heißt, der ist zu ihm in die Sprechstunde gekommen und hat ihm erzählt, naja, ich möchte mich bewerben, ich möchte gerne dieses Finanzamt als Vorstand führen. Man muss jetzt dazu sagen, August Wöginger war damals noch nicht ÖVP-Klubobmann, aber er war schon eine wichtige Person innerhalb der ÖVP. Er war damals Nationalratsabgeordneter, er war Sozialsprecher, das ist ein sehr wichtiger Bereich. Und er war in Oberösterreich ÖAAB-Obmann, ist dann kurz darauf auch Bundes-ÖAAB-Obmann geworden. Und in so eine Sprechstunde ist jetzt eben dieser Bürgermeister gekommen, hat ihm da seinen Wunsch kundgetan und hat ihm auch gleich noch Bewerbungsunterlagen dagelassen. Und Wöginger, und das gibt er auch zu, hat diese Unterlagen dann weitergegeben. Und zwar hat er sie an Thomas Schmidt weitergegeben. Und der war damals Kabinettschef und Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium. Warum ist jetzt dieses Finanzministerium wichtig? Weil Vorstandsposten von Finanzämtern in letzter Instanz formal vom Finanzminister abgesegnet werden. Also es gibt immer eine Begutachtungskommission, die sich eben die Kandidaten anhört, die nach gewissen Kriterien eine Reihung macht und der oder die Erstgereihte wird dann in der Regel eben diesen Vorstandsposten bekommen. Und Thomas Schmidt hat eben diese Vorgänge geschildert und da gehen jetzt aber eben auch wieder die Sichtweisen auseinander und deswegen ist er so ein zentraler Zeuge, weil er da sozusagen mittendrin gesessen ist.
Wie sitzt denn er? Also was ist denn ihm zufolge da passiert?
Also Thomas Schmidt sagt, na ja, das war wirklich unsachlich, das war politisch motiviert, das war, ja, Postenschacher. Mhm. Er sagt, August Wöginger ist zu ihm gekommen und hat gesagt, du, ich brauche jetzt was von dir, also sinngemäß, ich möchte, dass dir das wird, schau, dass das so funktioniert. Und Thomas Schmidt sagt, ihm sei das natürlich bewusst gewesen, dass das jetzt nicht okay ist, aber er wollte diesem Wunsch entsprechen. Also diese Formulierung hat er vor Gericht auch sehr, sehr oft verwendet. Er wollte dem Wöginger seinem Wunsch entsprechen. Er hat quasi den Befehl, hat das gestern auch einmal genannt, von Wöginger gehört und wollte das ausführen, hat dann sich schlau gemacht, hat dann mit dem Gewerkschafter Herbert B., das ist der Zweitangeklagte, der saß dann auch in dieser Kommission, Kontakt aufgenommen und hat ihm ganz klar gemacht, sagt Schmidt, dass dieser Wunsch von Wöginger kommt und dass man das jetzt eben durchsetzen soll. Und es gab dann zwischen den beiden eine Chat-Konversation, so zum Beispiel am Tag des Hearings, da hat Herbert B., nachdem alle Kandidaten gehört worden sind und Michael L. auf Platz 1 gekommen ist, eine Nachricht an Thomas Schmidt geschickt, wo es drinnen heißt, mit Bauchweh aber, und dann ist ein Daumen-hoch-Emoji gekommen. Und Thomas Schmidt hat dann eben sich gleich weiter an August Wöginger gewandt, hat dem eine Nachricht geschrieben mit den Worten, wir haben es geschafft, und so ein lächelndes Smiley, der Bürgermeister schuldet dir was. Und 6 Minuten später hat dann Wöginger geantwortet, echt super, bin total happy. Und die WKSDA sagt, naja, okay, gut, das ist eindeutig Postenschacher. Thomas Schmidt sagte gestern dann eben auch, ja, war's quasi. August Wöginger sagt, nein, er hat lediglich ein Bürgeranliegen weitergeleitet, weil diese Sprechstunden sind ja dafür da, dass von bis die Leute zu ihm oder zu anderen Politikerinnen und Politikern kommen können und ihre Themen sozusagen ihm gegenüber äußern und man leitet das dann weiter und so habe er das auch gemacht. Er habe ja diese Unterlagen gehabt und ja, er habe sie auch Thomas Schmidt gegeben, das sei aber ein totaler Zufall gewesen. Er habe den nur am Rande von einer Sitzung im Parlament gesehen und ihm das in die Hand gedrückt, weil er es noch in der Aktentasche drinnen gehabt hat und er habe gesagt, du schau dir das mal an, prüf das und ja, sonst halt gar nichts und er sagt, damit war die Sache für ihn erledigt. Er sei da jetzt nicht regelmäßig zu Thomas Schmidt gepilgert und habe danach gefragt oder sich interessiert. Dem widerspricht wiederum Thomas Schmidt. Der sagt, doch, doch, der Wöginger ist drauf geblieben auf der Sache, der hat schon nachgefragt und ich habe ihn immer wieder informiert.
Schmidt belastet also Wöginger schwer, hat aber natürlich als Kronzeuge, wie du gesagt hast, selber ja auch ein großes Interesse, möglichst hilfreiche Informationen bereitzustellen, um eben seinem eigenen Status als Kronzeuge gerecht zu werden. Also rückt das seine Aussage irgendwie in ein bestimmtes Licht?
Also man muss sagen, ja, ganz objektiv betrachtet, Thomas Schmidt war ursprünglich Beschuldigter in dieser ganzen Causa. Also als diese ganzen Chatnachrichten und so weiter aufgekommen sind, wurde er im Ermittlungsverfahren als Beschuldigter geführt. Das war 2022 und ganz am Anfang, als er da einvernommen hätte werden sollen, hat er auch die Aussage verweigert. Er ist dann über den Sommer weitere Male einvernommen worden, hat da dann auch etwas gesagt und hat da dann auch angefangen, mit der Justiz zu kooperieren und wie er es nennt, dann quasi auszupacken. Und ja, die Verteidigung führt das ins Treffen. Allerdings auch die Richterin hat diesen Umstand schon angesprochen, weil sie gesagt hat, naja, wieso haben Sie denn am Anfang nichts gesagt und wie kam das denn alles? Thomas Schmidt sagt, ja, man muss ihn da auch verstehen, da ist halt sehr, sehr viel über ihn hereingebrochen. Er hat auch familiär eine Drucksituation gehabt, persönlich eine Drucksituation und er hat gestern auch gemeint, er hat dann eben auch mit dem vormaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz gesprochen und hat im Verlauf von diesen Gesprächen halt irgendwie vernommen, dass er, also Thomas Schmidt, jetzt Verantwortung für Dinge übernehmen soll, die er eigentlich gar nicht zu verantworten habe, also so ein bisschen so das Bauernopfer mehr oder weniger sein soll. Und da sei das dann in ihm gewachsen, dass er da jetzt wirklich reinen Tisch macht und kooperiert. Die Verteidigung sagt er jetzt natürlich, naja, aber Moment mal, einmal will er sich an etwas erinnern, dann vielleicht doch wieder nicht. Und Thomas Schmidt hatte ja mittlerweile auch Akteneinsicht. Das heißt, der hätte sich ja schon auch was zusammen konstruieren können. Und gerade bei Chatnachrichten kann man manche Sachen ja vielleicht so oder anders lesen. An manche Telefonate erinnert man sich so oder anders, ortet die zeitlich so oder anders ein. Also es gibt da eine ganze Reihe von Dingen, die man da vielleicht schon ein bisschen vorbringen kann, wo man sagt, bitte schon mit Vorsicht genießen. Thomas Schmidt konterte gestern darauf, dass er sagt, ja, das stimmt alles und natürlich, es sind viele Dinge passiert und diese Causa Finanzamt war nicht mein Hauptgeschäft, aber eben genau deswegen erinnert er sich ja, weil es eben gerade nicht typisch war, dass ein August Böginger vor ihm gestanden ist und gesagt hat, du, ich will das jetzt. Mhm. Er hat gesagt, er ist mit ihm eigentlich immer recht gut ausgekommen. Er hat ihn als Politikprofi auch beschrieben, aber eben, dass gerade der sozusagen zu ihm gekommen ist und etwas wollte, das sei eben jetzt nicht typisch gewesen und deswegen erinnere er sich da sehr wohl. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Frage, wie viel Gewicht man dem gibt, weil, wie du es gesagt hast, man muss als Kronzeuge oder um Kronzeuge zu werden und eben auch straffrei zu gehen, natürlich auch etwas liefern, was ohne einem als Kronzeuge nicht ans Licht gekommen wäre.
Ganz unabhängig davon, wie das Urteil am Ende ausfällt. Wie groß ist denn der politische Schaden an der ÖVP, allein dadurch, dass diese ganze Sache jetzt so medial breit besprochen wird, wenn es um ein prominentes und aktives Parteimitglied geht?
Ja, also politisch gesehen wirft das Ganze natürlich absolut kein gutes Licht auf die ÖVP, auch nicht auf die Person August Böginger, der, das muss man schon sagen, sehr geschätzt wird. Eben, er ist ein Politprofi, er ist sehr, sehr lange schon, ich sag mal, im Geschäft, also er ist schon sehr lange aktiv, ist ein wichtiger Verhandler, ist ein wichtiger Vermittler aber auch und eben da ein ganz, ganz wichtiger Part in der Partei. Und schon als der Prozess im Oktober begonnen hat und im Vorfeld davon hat es viele Berichte gegeben, als es dann zu dieser Diversion gekommen ist, hat es einen immensen, ja, ich nenne es mal Aufschrei gegeben. Das heißt, es wurde sehr, sehr intensiv diskutiert, ist diese Diversion gerechtfertigt oder ist sie das eben nicht? Und jetzt, wo diese Neuauflage oder diese Fortsetzung eigentlich stattfindet, hat das nicht abgerissen. Ich würde schon meinen, wenn es da jetzt tatsächlich zu einem Schuldspruch kommen sollte, also zu einer Verurteilung kommen sollte, dass es ein sehr großer Schaden ist für eine Partei. Und die ÖVP ist ja eine Partei, die sich immer als Bürgerpartei, Bürgerinnenpartei stilisiert. Aber eben auch grundsätzlich ist Postenschacher natürlich etwas, das es nicht geben sollte und jetzt nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt ist. Ich glaube auch, dass die Opposition das für sich nützen wird und dass da Rücktrittsaufforderungen laut werden. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das von den Koalitionspartnern, also von SPÖ und NEOS, dann kommen wird, weil man ja schon auch gerade die NEOS immer gesagt hat, naja, wir stehen für Transparenz, für Sauberkeit und da wird das dann halt schwer zusammenpassen. Noch muss man allerdings sagen, von der ÖVP bekommt August Böginger Rückendeckung, also die macht ihm sozusagen die Mauer von ganz oben beginnend. Also Bundeskanzler, ÖVP-Obmann Christian Stocker hat schon mehrmals gesagt, dass er eigentlich davon überzeugt ist, dass sich das alles aufklären wird und selbst wenn es eine erstinstanzliche Verurteilung geben sollte, dass er an August Böginger festhält. Und August Böginger sieht das ähnlich. Er plädiert eben, wie wir schon gesagt haben, auf nicht schuldig, hat aber auch letzten Dezember zum Beispiel bereits ausgeschlossen, dass er das politische Parkett verlassen könnte. Also er hat eben auch gesagt, ich bleibe Clubobmann, Nachsatz unabhängig vom Ausgang dieses Strafprozesses.
Mhm. Abschließend noch eine Frage. Es ist ja klar, dass uns dieser Prozess jetzt besonders interessiert, weil es auch um eine so prominente Person geht, die wir alle kennen und die in der medialen Öffentlichkeit steht. Aber ganz abgesehen davon, dass es jetzt eben so ein prominentes Gesicht betrifft, welches Urteil machst du dir denn über Vergabeprozesse in Österreich anhand dieser Causa? Also spricht das jetzt eher dafür, dass wir ein ausreichend transparentes System haben, weil ja auch dieser Fall jetzt quasi aufgekommen ist und das jetzt auch gerichtlich aufgearbeitet wird? Oder spricht es eher dafür, dass das vielleicht jetzt nur in diesem einen Fall so ist, weil es ja auch um so prominente Personen geht und dass das vielleicht noch sehr viel öfter tatsächlich der Fall ist?
Das ist die Frage, die tatsächlich sehr heiß diskutiert wird, die auch im Gerichtssaal in den Gerichtspausen, also Verhandlungspausen, sehr, sehr intensiv diskutiert wird. Weil an sich ist es ja so, dass gerade solche Postenvergaben eigentlich ein sehr striktes Verfahren im Hintergrund haben. Das heißt, es gibt eben gerade diese Begutachtungskommissionen, die sind immer so besetzt, dass es zwei Personen von der Dienstnehmerseite gibt, zwei Personen von der Dienstgeberseite und eine Person, die eben die Gleichbehandlungsagenten im Blick hat. Und an sich gibt es da eben auch ein, ich nenne es jetzt mal eine Tabelle, also einen Kriterienkatalog mit verschiedenen Dimensionen und Kriterien, die dann bewertet werden. Das ist ein Punktesystem und anhand dieser Punkte wird dann die Reihung der Kandidaten und Kandidatinnen gemacht. Die Gewichtung von diesen einzelnen Punkten ist eben auch hinterlegt. Das heißt, das sehen die Leute, die das ausfüllen, jetzt auch gar nicht. Das ist dann eben ein Rechenprozess und eigentlich möchte man meinen, das ist eigentlich schon sehr transparent. Das sind wirklich objektive Kriterien. Es geht auch nicht nur um den Auftritt im Hearing selbst, wo sich die jeweiligen Personen dann selbst präsentieren und ihre Pläne auch für den jeweiligen Posten präsentieren, sondern und Fragen beantworten auch, sondern es gibt davor natürlich auch Bewerbungsunterlagen, die man einreicht, ein Lebenslauf, gewisse Erfahrungen, die man hat. Und auch oft Empfehlungsschreiben seitens der bisherigen Vorgesetzten. Das heißt, das ist schon ein relativ großer Prozess und ein recht großer Aufwand, der da betrieben wird. Und danach kommt diese Liste ja eigentlich erst zum Finanzminister, zur Finanzministerin und wird dann dort sozusagen formal bestätigt. Der oder die Finanzministerin könnte natürlich auch sagen, ja, ich schaue mir das jetzt an, aber ich entscheide anders. Ist es natürlich nicht nur beim Finanzministerium so, ist ja auch bei anderen Postenvergaben in anderen Ministerien so, könnte da dann auch noch umreihen. Aber in der Regel folgt man eben diesen Kommissionsempfehlungen, wenn man sagt, da sind ja eben gerade diese objektiven Kriterien zum Tragen gekommen. Aber was jetzt eben diskutiert wird, ist, naja, wie politisch besetzt sind denn diese Kommissionen und müsste man da nicht mehr machen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns wahrscheinlich nach diesem Prozess, also nach dieser Verhandlung auch noch beschäftigen wird, weil ja, jetzt sagt man, man hat schon eine Kommission. Was könnte man denn noch mehr machen? Ich glaube, an Schrauben drehen, auch wenn es nur kleine sind, kann man wahrscheinlich immer.
Helen, vielen Dank dir.
Gerne.
Ein Urteil in dieser Causa wird aller Voraussicht nach am 21. April erwartet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.